بسم الله
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, gleich dem 29. Mai 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Das Bittgebet und seine Bedeutung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wir sind nun mit einer neuen Folge für Sie da. In der heutigen Sendung wollen wir Ihnen einige Sommerquartiere am Rande der Metropole Teheran, der Hauptstadt Irans, vorstellen. Bleiben Sie also dran. Die Region Rudbar Ghasran ist eine schöne Ortschaft nahe Teheran mit einer gebirgigen Lage und einem äußerst guten Klima. Rudbar Ghasran mit einer Fläche von etwa 400 Quadratkilometer gehört zum Stadtteil Shemiran im Norden der Hauptstadt. Man findet dort mehr als 20 wunderschöne grüne Ortschaften, die sich wie Juwelierstücke in die Gebirgszüge des Elbos schmiegen. Ushan, Fasham und Meygun liegen im gebirgigen Teil von Rudbar Ghasran, in einem langen Tal, wobei jedes Dorf in verschiedenen Viertel mit jeweils eigener Wohnstruktur unterteilt ist. Außer den Ortschaften Ushan, Fasham und Meygun sind die Gemeinden Shemshak, Ammame und Ahar auch sehr bekannt. Es wird erzählt, dass der Name Rudbar von der klimatischen Lage der Region abgeleitet wurde. Denn in dieser Region fließen 8 Flüsse und hunderte klare Bächlein. Diese Flüsse strömen das ganze Jahr und bilden dann zusammen den bekannten Fluss George Rud. Der Damm Latyan ist einer der wichtigen Wasserversorgungsdämme der Stadt Teheran, die an diesem Fluss errichtet worden ist. Rudbar Ghasran liegt 1500 Meter über dem Meeresspiegel, während sich die Dörfer im Norden dieser Region wie Shemshak auf 2800 Meter befinden. Da die Ortschaften sehr hoch liegen, herrscht dort im Winter bis zu minus 20 Grad. Im Sommer steigt das Barometer höchstens auf 22 Grad. Die Nächte in diesen Gemeinden sind kühl und angenehm. Wegen seiner Lage an einem steilen Berghang hat Rudbar Ghasran nicht viele Anbaufelder und die meisten Bewohner sind Viehzüchter und Gärtner. Manche sind auch in der Tourismusbranche und im Dienstleistungsgewerbe tätig. Hier sind Dutzende Restaurants zu sehen, die das ganze Jahr durchlaufend viele Gäste bewirten. Besonders im Sommer läuft das Geschäft sehr gut. Musik. Unter allen Dörfern von Rudbar Ghasran ist der Ort Shemshak wegen seiner Skipiste am bekanntesten. Shemshak liegt 45 Kilometer nordöstlich entfernt von Teheran, zwischen den Berggipfeln Sarakchal und Kolunbastak sowie dem Dizin-Pass in einer Höhe von 2531 Meter über dem Meeresspiegel. Im Winter ist es dort relativ kalt und schneereich, im Sommer herrschen kühle und milde Temperaturen. Die hohen Berge, die dieses Skigebiet umrunden, sind auch im Sommer mit Schnee bedeckt. Shemshak ist ein altes Dorf und besonders in der Zeit der Kadscharen und auch danach galt es als ein gut klimatisiertes Sommerquartier, hauptsächlich für Regenten und in der Region ansässige Bewohner. Die Einwohner von Shemshak sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Sie leben hauptsächlich von der Gärtnerei und der Viehzucht.
Viele sind auch als Arbeiter tätig oder sie verdienen ihren Lebensunterhalt in den nahen gelegenen Bergwerken, während andere wiederum zum Personal der Skipistenbetreuung gehören. Zu den wichtigsten Produkten dieser Gemeinde zählen Weizen, Gerste sowie verschiedene Gemüsesorten. Die zwei Flüsse, die durch das Dorf fließen, und auch die schneebedeckte und hohe Region machen die Gartenarbeit noch produktiver. Es gibt dort auch diverse Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Kirschen und Walnüsse. Shemshak liegt in den hohen zentralen Gebirgszügen des Elburz und der Ort besteht aus einem oberen und unteren Teil. Während früher noch eine alte und traditionelle Struktur in Shemshak vorzufinden war, sieht man heute moderne Villen und Häuser mit Stockwerken. Bei den einstöckigen alten Bauten wurden noch Steine, Lehm und Holz verwendet. Die modernen Wohnhäuser werden aus Eisenträgern, Beton und Ziegeln errichtet. Somit haben die modernen und neuen Bauten die traditionelle Ortschaft in einer Kleinstadt mit vielen touristischen Möglichkeiten umgewandelt. Die Lage von Shemshak und die mit Schnee bedeckten Berge sorgen für eine einzigartige Landschaft. Besonders die hohen weißen Gipfel im Winter und die grünen Weiden und die am Fluss wachsenden Bäume ziehen jeden Blick an sich. Alljährlich wird dieses Dorf aufgrund seiner schönen grünen Natur sowie seines milden und angenehmen Klimas, aber auch der vielen Bächlein und insbesondere wegen seiner Schneepiste von tausenden Touristen besucht. Denn Skifahrern steht die Skipiste Shemshak mit einer Länge von 3000 Metern von Ende November bis Ende Mai zur Verfügung. Es gibt dort zwei Hotels und vier Restaurants, die im Winter Sportler und Naturliebhaber aufnehmen. Die höchste Stelle dieser Skipiste liegt 3050 Meter über den Meeresspiegel und die niedrigste 2550. Da dieses Skigebiet nicht weit weg der Hauptstadt Teheran liegt, wird es auch von unzähligen in- und ausländischen Touristen besucht. Es wurden sogar Voraussetzungen geschaffen, um den Wintersportgästen auf den Pisten Nachtfahrten zu ermöglichen. Als Souvenirs bietet der Ort den Reisenden Obst sowie Viehprodukte an. Nun sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saeeda Jaafarzadeh mit dem Titel Sarzamine Bikaran, das heißt Unendloses Land.
Down again.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie.
Wir haben in unserem letzten Beitrag über die Merkmale einer ausgeglichenen Ehe gesprochen. Wie wir sagten, zeichnet sich ein ausgeglichenes Familienleben zum Beispiel dadurch aus, dass die Eheleute sich gegenseitig zum Fortschritt verhelfen. In einer gesunden Ehe behindern die Ehepartner einander nicht am Weiterkommen, sondern helfen sich dabei. Psychologie nennt noch andere wichtige Merkmale einer ausgeglichenen Familie und Ehe, zum Beispiel Ausdruckgebung der Gefühle. In einer gesunden Ehe bringen beide Eheleute ihre Liebe zueinander zum Ausdruck. Ein gemeinsames Leben scheitert oft daran, dass die Ehepartner nicht den richtigen Weg kennen, einander ihre Gefühle zu zeigen. Besonders zu Beginn spielen Gefühle und Liebe eine einflussreiche und wichtige Rolle. Doch nach einiger Zeit kann es sein, dass die anfänglichen leidenschaftlichen Empfindungen stark abflauen, weil eine Seite oder beide Seiten einen wichtigen Punkt außer Acht ließen. Und so schleicht sich allmählich immer mehr Unzufriedenheit in das gemeinsame Leben ein und beginnt es zu bedrohen. Die Eheleute wundern sich, wie ihr schönes Leben auf diese Stufe absacken konnte und aus welchem Grund ihre Beziehungen dermaßen abgekühlt sind. Sie haben den wichtigen Punkt vergessen, dass die Bezeugung von Gefühlen nicht nur für einen guten Ehebeginn, sondern auch für die Fortsetzung des gemeinsamen Lebens wichtig ist. Wenn wir die ersten 10 Jahre des gemeinsamen Lebens als Beginn des Gefühlsaustausches betrachten, so lässt sich sagen, dass die darauffolgenden Jahrzehnte einen noch intensiveren Gefühlsaustausch erfordern, insbesondere die mittleren und die letzten Jahre des gemeinsamen Lebens, in denen die Eheleute sich manchmal von den anderen alleingelassen fühlen und neue spezifische Schwierigkeiten für sie auftreten. Die Gefühle und Neigungen des Menschen sind Angelegenheiten des Herzens. Wir dürfen aber negativen Gefühlen keinen Zugang in unsere Seele gewähren. Für gesunde, ausgeglichene Beziehungen müssen die Eheleute die Grundlage für die Entwicklung positiver und fruchtbarer Gefühle füreinander schaffen. Wenn einer von ihnen Hass und Abneigung gegenüber dem anderen in seine Seele hereinlässt, wird es irgendwann zu einem heftigen Gewitter kommen. Gute Beziehungen zwischen Ehepartnern können nur auf tief verankerten positiven Gefühlen beruhen. Die Verständigung durch die Sprache ist ein wichtiger Weg, um Gefühle und Liebe auszudrücken. Es gibt viele, die ihren Ehepartner sehr lieben, aber nicht fähig sind, diese Gefühle zu formulieren und dadurch ihren Partner verunsichern. Der Prophet des Islams hat alles empfohlen, was zur Festigung zwischen den Eheleuten beiträgt. Und er hat auch auf die Kommunikation durch die Sprache hingewiesen, zum Beispiel mit dem Wort: Wenn jemand zu seiner Frau sagt, ich liebe dich, wird sie diesen Satz niemals vergessen.
Der iranische Psychologe Dr. Shanafi sagt, die Unwissenheit der Ehepartner und angebrachter Stolz oder übertriebener Scham sind Faktoren, die verursachen, dass Liebe nicht mit Worten zum Ausdruck gebracht wird. Aber Sätze und Worte, die die Gefühle von Eheleuten zueinander enthalten, vertreiben nicht nur viele Missverständnisse, sondern stärken auch die Liebe unter den Eheleuten und sorgen für ein schönes gemeinsames Leben. Eine andere Form, die Liebe zum Ehepartner auszudrücken, besteht darin, ihm einen Dienst zu erweisen. Hierbei versuchen beide aufgrund der Kenntnisse, die sie vom anderen besitzen, ihm eine Freude zu machen oder eine Last abzunehmen. Dadurch rufen Mann und Frau in ihrem Lebenspartner das Gefühl hervor, du bist mir wichtig, ich lege Wert auf dich. Allerdings darf die Wahrung der Gefühlsbeziehungen nicht dagegen ausarten, dass der eine Ehepartner den anderen seinen Wünschen unterwirft und ihm jede Handlungsfreiheit nimmt. Ein Ehemann, der in einer Privatfirma arbeitet, beklagte sich in einem Brief wie folgt: Seit einigen Jahren bin ich verheiratet. Schon mehrmals bot sich mir die Chance, im Auftrag der Firma auf Dienstreisen zu gehen. Ich hätte dadurch nicht nur mehr verdient, sondern wäre auch beruflich aufgestiegen. Aber aus einem bestimmten Grund konnte ich diese Gelegenheiten nie nutzen. Und zwar flehte mich meine Frau jedes Mal, wenn ich von einer Dienstreise gesprochen habe, unter Tränen an, das Angebot nicht anzunehmen. Sie sagte sogar, wenn du mir deine Liebe unter Beweis stellen willst, darfst du mich nicht alleine lassen und auf Dienstreisen gehen. Durch die Gefühlsabhängigkeit seiner Frau blieb diesem jungen Mann der Weg zum beruflichen Aufstieg bislang versperrt. Er besitzt heute nicht mehr die anfängliche Energie und ist enttäuscht, nicht weitergekommen zu sein. Dr. Ghulam Ali Afruz nimmt zu den Problemen des Briefschreibers Stellung und sagt: Liebe ist nicht nur ein Gefühl oder ein Wort. Ein liebeerfülltes Verhalten geht mit Nachsicht und Opferbereitschaft einher. Liebe bedeutet, die Grenzen der Selbstsucht hinter sich lassen und Verständnis für den Ehepartner zu zeigen. Das Verständnis der Eheleute füreinander bedeutet, dass sie als Verbündete den steinigen Weg des Lebens gehen und nicht auf der Stelle treten. Bei einer ausgeglichenen Liebe zwischen Eheleuten helfen sie einander gegenseitig, die Ziele des Lebens zu erreichen. Eine Liebe ist nicht ausgeglichen, wenn Eheleute einander an der Vorwärtsentwicklung hindern.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bijane Kamkar mit dem Titel Ovoye Boran, das heißt Klang des Regens.
Ey gol barishq to mehtabesh kel vasda ko am jashki sahar dar ufuq ay tan fuqam pakon nigarit chun mara az gol meybe
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Das Bittgebet und seine Bedeutung. Weiterhin guten Empfang. Menschen, auch diejenigen, die die Welt materialistisch betrachten, brauchen in ihrem Leben Gebete. Wer in einem geschlossenen und sich wiederholenden Kreislauf durchs Leben geht und unter Verzweiflung und Depression leidet, der nutzt auch gerne Bittgebete. Grundsätzlich ist der Mensch von Natur aus so beschaffen, dass er vor Gefahren sicher sein und ein Gefühl des Friedens in sich selbst erfahren möchte. Das Gebet beginnt bei jedem Menschen mit einer ganz individuellen Verfahrensweise. Aufgrund seiner Natur sieht sich der Mensch einerseits als schwach und hilflos gegenüber natürlichen und übernatürlichen Phänomenen an, und andererseits sucht er nach einer mächtigen Kraft, auf die er sich verlassen kann, die auf ihn aufpasst und ihm ein sicheres Gefühl im Leben gibt und ihm hilft, den richtigen Weg im Leben zu gehen. Dieses Gefühl lässt das Gebet in der menschlichen Seele aufblühen. Das Gebet ist die spirituelle Verbindung des Menschen mit dem Schöpfer der Welt und der Ausdruck seiner Hilflosigkeit und Abhängigkeit ihm gegenüber. Wenn ein Mensch durch die Unzulänglichkeiten der Welt müde und verwirrt ist, hat er das Gefühl, dass er eine starke und dauerhafte Unterstützung braucht, die ihm hilft, aus dem turbulenten und chaotischen Ozean des Lebens
an die Küste der Erlösung und des Trostes zu gelangen. Das Bedürfnis nach dem Schutz durch diese unvergleichliche Macht hat dazu geführt, dass Menschen ihren wahren Frieden darin sehen, Zuflucht in der Religion zu suchen. Die Forschungen von Wissenschaftlern zeigen, dass die Kommunikation mit Gott eine tiefgreifende Transformation im Menschen bewirkt. Die wichtigste Wirkung des Gebets besteht darin, das Licht der Hoffnung in den Herzen der Menschen zu erwecken. Denn ein hoffnungsloser Mensch ist wie ein lebloses Wesen. Wenn ein Kranker auf seine Genesung hofft, wird er genesen. Und wenn er verzweifelt ist und das Licht der Hoffnung in seinem Herzen erlischt, gibt es keine Hoffnung auf seine Genesung. Genauso sind die Hauptfaktoren für den Sieg in einem Kampf Hoffnung und Moral. Und deshalb werden verzweifelte Soldaten auf dem Schlachtfeld Verlierer sein, selbst wenn sie mit den fortschrittlichsten Waffen ausgerüstet sind. Wenn sich ein Mensch Gott zuwendet, ist sein Herz wie ein klarer Spiegel, der vor dem Sonnenlicht steht. Er empfängt entsprechend seiner Fassungskraft und Bereitschaft göttliches Licht und reflektiert es im Gegenzug. Je freier das Herz von Dunkelheit und Unreinheiten ist, desto mehr kann es göttliches Licht empfangen. Ein Mensch sollte wissen, dass er unzählige Segnungen erhalten wird, wenn er Gott seine Aufmerksamkeit schenkt und sein Herz mit Gott verbindet. Der heilige Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, sagte einst zu seinen Gefährten: Soll ich euch eine Waffe vorstellen, die euch von bösen Feinden befreien und euren Lebensunterhalt verbessern wird? Sie sagten: Ja, o Gesandter Gottes. Der Prophet sagte: Ruft euren Herrn Tag und Nacht an, denn das Bittgebet ist die Waffe des Gläubigen. Forscher sagen, dass die heutige Welt zwar technologisch und industriell fortgeschritten ist, die moderne Menschheit jedoch unter einer psychischen Leere und mangelnder Spiritualität leidet. Diese Lücke kann nur durch Gebete und die Verbindung mit der Quelle der Existenz gefüllt werden. Die Menschen werden schädliche Faktoren wie Angst, Neid und Traurigkeit keinen Schaden zufügen, wenn er sein Herz und seine Seele dem Gedenken an Gott widmet, weil er sich damit einen sicheren und beruhigenden Unterschlupf schafft. Alexis Carrel, der berühmte französische Psychologe, sagt dazu: Gebete und Bittgebete sind die stärkste Kraft, die Menschen erzeugen können, eine Kraft, die wirklich existiert, wie die Schwerkraft der Erde. Der Mensch versucht, seine begrenzte Macht durch Gebete zu vergrößern, indem er sich auf eine unbegrenzte Quelle wie Gott beruft. Wenn wir beten, verbinden wir uns mit der unerschöpflichen Antriebskraft, die das gesamte Universum verbindet und schöpfen aus ihr. Die Auswirkungen des Gebets auf die Gehirnaktivitäten des Menschen stimulieren eine Art inneres Aufblühen und Entfalten, manchmal auch Heldentum und Tapferkeit. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott verleiht dem Menschen eine solche spirituelle Kraft, dass sie die Hoffnung erneuert, seinen Willen stärkt und seine großen Fähigkeiten freisetzt. Das Gebet hat eine große Wirkung auf die Seele eines Menschen und steigert sein Selbstvertrauen und seine Stärke. Indem das Gebet Ängste und Sorgen aus dem Herzen des Menschen beseitigt, gibt es ihm ein Gefühl von Sicherheit und Frieden. Wenn ein gläubiger Mensch Gott gedenkt, fühlt er sich ihm näher, und der Geist der Hoffnung wird in seinen Körper eingehaucht. Er hat das Gefühl, dass er sich auf eine sichere und schützende Kraft verlässt, und dieses Gefühl schafft Selbstvertrauen, Sicherheit, Frieden und Vitalität in ihm. In der Koransure An'am im Vers 82 heißt es: Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit bedecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind recht geleitet. Der amerikanische Psychologe Dale Carnegie schreibt diesbezüglich: Wenn schwere Arbeit unsere Kraft mindert und Trauer uns jeden Willen raubt, und oft, wenn uns die Türen der Hoffnung verschlossen sind, wenden wir uns an Gott. Aber warum sollten wir uns überhaupt vom Geist der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit überwältigen lassen? Warum erneuern wir nicht unsere Kraft, indem wir jeden Tag beten und Gott preisen? Eine weitere Errungenschaft, wenn man sich dem Herrn des Universums zuwendet und zu ihm betet, ist die Stärkung des Glaubens. Obwohl viele Menschen an Gott glauben, können sie diesen Glauben nach und nach verlieren, wenn sie ihn nicht durch Anbetung und Gebete stärken. Das Beten und Sprechen mit Gott bewahren nicht nur den Glauben, sondern stärken ihn auch. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der islamischen Revolution, sagt dazu: Die Besonderheit des Betens besteht darin, dass es den Glauben im Herzen aufbaut und festigt, und die Gefahr der Verringerung des Glaubens wird durch Gebet und ständige Aufmerksamkeit auf Gott, den Allmächtigen, beseitigt. Indem der Mensch auf Gott achtet und mit Gott, dem Allmächtigen, spricht, stärkt er seine moralischen Tugenden. Dies ist das natürliche Ergebnis der Nähe zu Gott. Auf diese Weise wird das Gebet zur Treppe des menschlichen Aufstiegs zur Vollkommenheit. Andererseits beseitigt das Gebet moralische Laster wie Gier, Stolz, Selbstsucht, Feindschaft gegenüber den Dienern Gottes, Seelenschwäche, Angst und Ungeduld. Beispiele für wahre Gebete finden sich im Koran und in göttlichen Worten. Diese Bittgebete werden in unterschiedlicher Form und zu unterschiedlichen Themen dargelegt, wobei große Ziele angestrebt werden. Wenn beispielsweise der Prophet Zakaria Gott um ein Kind bittet, geht es bei dieser Bitte nicht nur um das Glück eines Vaters, ein Kind zu haben. Sein Wunsch besteht vielmehr darin, ein rechtschaffenes Kind zu haben, das die Menschen führt. In Vers 6 der Koransure Maryam, Maria, heißt es mit den Worten Zakaria: So schenke mir von dir aus einen nahen Verwandten, der mich beerbt und von der Sippe Jakobs erbt, und mach ihn, mein Herr, dir wohlgefällig. Außerdem hat Prophet Suleiman in seinem Gebet nicht um das Königreich, weil er Macht und Unterdrückung anstrebte und das Volk ausbeuten wollte. Er nutzte die gewaltigen Möglichkeiten seiner allumfassenden Herrschaft, um die Menschen so zu führen, dass das Banner des Monotheismus hochgehalten blieb und die Menschen unter diesem Banner ein glückseliges Leben führen könnten. Die letzten Verse der Sure al-Baqara sind ein spirituelles Gebet aus dem Mund der Gläubigen. Wir zieren auch unseren Gehorsam mit diesem Gebet und hoffen, dass es erhört wird. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns aufgelegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr. So verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilaveti.